Heute fängt es also an mit der Vorlesung über Wahrheit, mit der angekündigten. Und wie soll ich anfangen? Eine Beobachtung wäre die, dass in der Zeit, in der ich mich vorbereitet habe auf die Vorlesung, natürlich unter dem Titel Wahrheit die entsprechenden Artikel gelesen habe, Bücher angesehen habe, ein Effekt, ein ganz selbstverständlicher Effekt eingetreten ist, nämlich, dass diese Leute, die über Wahrheit schreiben, meistens direkt in die Sache hineingehen, meistens bestimmte Theorien über Wahrheit im Hintergrund haben, das vertreten und loslegen damit. Das ist eine zeitsparende Angelegenheit, man verliert nicht viel Zeit drum herum zu reden, aber es ist mir bei der Vorbereitung dessen, was ich Ihnen heute sagen möchte und auch vielleicht das nächste Mal, nicht so ganz geglückt. Ich muss ein paar einleitende Exkursionen, andere Themenbereiche ansprechende Bemerkungen vorausschicken, die etwas mit Wahrheit, die mit Wahrheit nicht direkt etwas zu tun haben, sondern nur in einer indirekten Art und Weise. Es wird sich aber zeigen, dass das durchaus verwertbar ist, verwendbar ist, auch in unseren weiteren Folgerungen und Diskussionen über den Wahrheitsbegriff. Die Sache, die ich im Auge habe, ist jedes Mal im Oktober, jedes Jahr im Oktober für Leute, die hier schon länger lehren und vielleicht für Sie auch, wenn Sie schon das dritte oder vierte Studienjahr hier sind, gibt es diesen eigenen Thrill des Beginns des Semesters. Neue Leute mischen sich mit alten Leuten an der Universität, kommen da rein, wissen zum Teil nicht, was sie erwartet, andere wissen es nur allzu gut. Und es gibt diese Art von interessanten, explosiven, spannenden Mix, den man selten woanders hat als im Universitätsbereich. Wenn man nun das im Auge behält, dann ist man sehr rasch an der Frage, dass man sich fragt, was bietet die Universität, was will die Universität, was können Sie von ihr erwarten, was ist überhaupt die Rolle dessen, was hier angeboten wird. Und es gibt eine konsumorientierte, konsumentinnenorientierte, leichte Antwort diesbezüglich. Und das ist im Prinzip so, wie wenn Sie bei einem Hotel einchecken oder wenn Sie sich einen Arm verstaucht haben und in die Unfallklinik gehen. Das ist eine Institution. Sie erwarten von der Institution bestimmte Leistungen, für die Sie auch bereit sind zu zahlen oder irgendjemand anderer zahlt dafür. Und Sie brauchen sich nicht, um Ihren verstauchten Arm wieder sozusagen richten zu lassen, brauchen Sie sich nicht zu beschäftigen mit der Frage, was ist jetzt das Ethos des Lorenz-Böhler-Krankenhauses, was haben die dort für eine Betriebsvereinbarung, was haben die dort für Tagsätze oder sowas ähnliches. Sie wollen dort, dass Ihre Hand wieder in Ordnung gemacht wird. Und wenn Sie ins Hotel gehen, wollen Sie dort ein gescheites Service und Sie wollen nicht hören, wie die Betriebsführung versucht, die Mitarbeiterinnen zu motivieren, freundlich zu lächeln. Das interessiert Sie nicht so besonders. Und in dieser Weise, in dieser Betrachtungsweise gibt es gar keine Alternative dazu. In dieser Betrachtungsweise wird man auch zum Teil an die Universität kommen. Es wird genauso sein, Sie kommen in den Hörsaal, Sie stellen fest, viele andere kommen auch in den Hörsaal, Sie stellen fest, der Vortragende ist nicht da. Sie denken sich, so eine Schweinerei. Das ist vollkommen berechtigt. Ich kann und will da nichts dagegen sagen. Die Betriebsleitung bemüht sich, die aufgetretenen Unstimmigkeiten zu beheben. Jedoch, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, in der Tradition dessen, was europäisches Hochschulwesen ist, ist das nicht die ganze Beschreibung. Da gibt es was anderes. Da gibt es eine Vorstellung davon, dass Sie jetzt nicht einfach was abholen in einer paketierten Art und Weise von Inhalten, die Sie hier mitschreiben können, nicht? Das reißt einen immer so. Also mich reißt immer so, kleine Nebenbemerkung, wenn ich in bestimmten Sequenzen in einen Vortragsmodus komme, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kompulsiv mitzuschreiben beginnen, denke ich mir, jetzt habe ich was gesagt, was man festhalten muss, was man verwerten kann, was man haben muss, weil man es sonst verliert. Offensichtlich ist das, was ich Ihnen jetzt sage, nicht von dieser Art. Ich halte das für, es ist ein Problem, es ist ein interessantes Problem. Ich will natürlich gerne, viele Lehrenden, nicht, wollen gerne Ihnen etwas sagen, was Sie brauchen, was Sie jetzt unbedingt brauchen, was Sie da niederschreiben und wo Sie den Eindruck haben, Sie kriegen es nur hier und Sie müssen das festhalten. Und ich werde solche Dinge, denke ich, auch noch anbieten. Und unter diesem Aspekt ist die, sagen wir mal, freiere, umwegigere Redeweise über solche Probleme nicht in dem Sinn einlösbar und nicht direkt handlungsorientierend. Es, sozusagen, es ist nicht die Bühnenshow, sondern es ist auch ein bisschen eine Tour rund um die Bühne, in die Kulissen hinein. Und das ist etwas, was ich durchaus weiß. Und das ist genau mein Punkt im Zusammenhang mit Universität. Zurück zu der Frage Lorenz-Böhler-Krankenhaus oder Universität. Wenn Sie hier sind, hat Universität im klassischen Sinn noch einen anderen Challenge. Und die Challenge ist die, dass Sie Mitglieder dieser Institution sind. Dass Sie sind also, wenn Sie im Krankenhaus sind, sind Sie Patientinnen. Wenn Sie hier sind, sind Sie Studierende, aber Studierende ist was anderes zur Institution als Patientinnen. Es ist die Idee die, dass es sich hier um eine Interaktion handelt, um etwas, wo Sie etwas geben und nehmen, wo Sie hinein eingeladen werden, darin Veranstaltungen und Prozesse selber mit zu bestimmen. Wie das geht, ist unterschiedlich organisiert und konzipiert. Der Punkt ist aber der, dass Sie als jemand, für den dieser Staat sich vorgestellt hat, es gibt Angebote des Hochschulbildungswesens, das brauchen wir auch, damit wir eine Zukunft haben. Unter diesen Bedingungen sind Sie Personen mit eigenem Recht, mit eigener Meinung, mit eigener Aktivität, und die ist nicht am Empfang abzugeben, sondern es ist notwendig, damit die Institution funktioniert und damit Sie etwas von der Institution haben, dass es hier ein positives Feedback gibt. Das alles sage ich zur Einstimmung darauf, dass ich jetzt als Stichwort und als Schlagwort sagen möchte, wenn zur Einstimmung, es hat hier deutliche politische Aspekte, die zu nennen sind, und es hat technische Aspekte, die zu nennen sind, und auf die möchte ich eingehen, bevor ich zur Frage von Wahrheit, zur Annäherung an Fragen der Wahrheit komme. Also das Technische kann ich gleich mal so beginnen, dass ich Ihnen mitteile, dass ich eine Wiki-Webseite, mehr dazu gleich in Kürze, für diese Lehrveranstaltung angelegt habe. Die Adresse ist timaios.philo.at/wiki. Wenn Sie das eingeben, dann kommen Sie dahin. Und auf dieser Seite gibt es Lehrveranstaltungen. Und die eine Lehrveranstaltung, die jetzt schon da drinnen ist, ist diese Wahrheitsvorlesung von Rachowitz. Der untere Teil hier beschäftigt sich mal mit dem ersten Punkt, nämlich mit Politik und Technischem. und sie werden sehen, das ist eine Sache, die mich an dieser Stelle immer beschäftigt, dass für mich, so wie ich die Sache angehe, das Politische und das Technische durchaus also in einem engen Zusammenhang sind. Sie haben zwei Chunks von links hier einstweilen. Die unteren sind hier das Politische, das obere ist das Technische. Was sage ich zum, vielleicht beginne ich mal kurz mit dem Technischen, das ist einfacher, zumindest am Anfang ist es einfacher. Ich kann Ihnen anbieten, dass Sie die Sache zu Hause mithören. Es wird sich im Laufe des Semesters der Hörsaal sowieso etwas leeren, aber wenn es draußen stürmt und schneit, dann können Sie, und Sie haben einen halbwegs funktionierenden Anschluss, dann können Sie das mit Webcast live mithören. Das ist hier die Adresse, die da dahinter ist, webcast.philo.at /Wahrheit heißt der Slash, aber hier, Sie haben hier den Link zur Bedienung. Ich versuche es jetzt hier nicht, um nicht zu Interferenz Phänomenen zu kommen. Es wäre auch ganz interessant, als eine experimentelle Geschichte, dass ich das jetzt hier aufrufe und das gleichzeitig spiele, was ich hier sage. Das Interessante daran ist aber, dass ich auch von der Idee her, und das, darum ist schon an dieser Stelle, ist das Politische und das Technische schon zusammenhängend, eine Vorstellung von Universität habe, die da dahinter steht, die nicht die einfache Vorstellung der Universität ist, wie wir sie seit hunderten Jahren kennen, nämlich es ging gar nicht anders. Eine Universität besteht aus Seminarräumen, Hörsälen und Prozessen, die da drin stattfinden, und was in diesem Hörsaal stattfindet, konnte jemand vielleicht noch mit dem Tonband aufnehmen oder sowas ähnliches, konnte es mit nach Hause nehmen, aber was niemals noch möglich war und was jetzt von der Technik relativ einfach ist, ist hier reinzusprechen und der Rest Österreichs kann das hören. Eine erhabene und auch ein bisschen überzogene Vorstellung natürlich, weil es nicht nur der Rest Österreichs ist, sondern alle, die Deutsch verstehen können, können es im Prinzip hören. Ich stelle mir schon vor, ich habe das auch ein bisschen beworben im Vorlauf zu dieser Lehrveranstaltung, ich stelle mir vor, dass das neue Erfahrungen und über die Wände hinausgehende Effekte erzielen wird, von denen noch kaum jemand weiß, wie sie aussehen werden. Ich habe nicht vor, jetzt hier Volksreden zu halten, sondern es handelt sich um eine Universitätsveranstaltung. Aber es ist so, dass die Universitätsveranstaltungen eben auch einen anderen Charakter kriegen, wenn sie in diesen Bereich der Technik mit reinkommen. Zweitens, das ist etwas, was Sie vielleicht noch mehr interessiert, als das zu Hause sitzen und die Sache anhören. Es werden diese Vorlesungen auch aufgezeichnet und zur Verfügung gestellt zum nachherigen Downloaden und noch einmal anhören im MP3-Format. Das ist der Link in die Philosophische Audiothek. Da gibt es schon eine Sequenz von Vorlesungen, mehrere Vorlesungen des Institutes. Richard Heinrich hat das gemacht, Wolfgang Pirker hat das gemacht. Ich habe es die letzten zwei Jahre gemacht. Sie sehen das unter Vorlesungen. Herbert Rachowitz an dieser Stelle, das wird es vermutlich noch nicht geben. Hier haben Sie die Wittgenstein-Vorlesungen. Sie können sich über diese Sache selber ein Bild machen. Sie können das dort auch gestreamt hören von der Audiothek oder Sie laden es sich auf Ihren Computer und hören das noch einmal an. Das ist die zweite Bemerkung zur Technik. Jetzt komme ich, bevor ich erkläre, was das dritte Link zur Technik zu sagen hat, komme ich auf die politische Seite etwas davon und versuche Ihnen ein bisschen eine Skizze davon zu geben, wie diese Institution, von der ich Ihnen gesagt habe, dass sie sich nicht so wie ein Krankenhaus verhält, wie diese Institution sich im Moment darstellt. Die Logik ist die, ich hatte das deswegen mit dem Krankenhaus verglichen, weil ich gesagt habe, beim Krankenhaus müssen Sie sich nicht kümmern, was ist das Verhältnis des Primars zum Pflegepersonal. Nicht? Das wird Sie vergleichsweise wenig interessieren. Es ist jedoch so, dass das uns sehr wohl interessieren muss und kann und muss im Zusammenhang mit der Universität, weil wir in einem Prozess, das ist einer der Gründe, ich sage sozusagen den offensichtlichsten Grund, weil wir in einem Prozess der Umgestaltung dieser gesamten Institution stehen, der für sie nicht ohne Folgen bleiben kann und wird. Das ist der Prozess der Umgestaltung, von dem Sie wissen, dass er eingeleitet worden ist, jetzt der letzte durch das Universitätsgesetz 2002. Vor einem Jahr hat es hier in diesem Bereich, im Bereich der Universität Wien, noch sehr grobe Auseinandersetzungen gegeben mit Torten und anderen Wurfgeschossen. Das war verbunden mit Protesten gegen die Demontage des bisherigen Konzeptes einer Mitbestimmungs- und Gremienuniversität. Es ist darum gegangen, dass die Hochschülerschaft, aber keineswegs nur die Hochschülerschaft, der Auffassung gewesen ist, dass das, was die Universitätsleitung, das Rektorat an Plänen vorlegt, zur Gestaltung der Diskussions- und Planungsprozesse an der Universität eine ziemlich hierarchische, eindimensionale, asymmetrische Entwicklung nimmt. Das ist an der Stelle jetzt, wie Sie merken, gelaufen. Das ist nicht mehr aktuell. Was man hört ist, das ist auch einer der Gründe, warum ich so angefangen habe, es scheint sich die Wahrnehmung, die öffentliche Wahrnehmung dessen, was die Universität ist, auch in den Medien, wenn man die Zeitungen liest, Fernsehen kann ich nicht so viel sagen, bin ich nicht up to date, aber wenn ich die Zeitungen durchsehe, dann scheint sich das genau auf diese Schiene zu konzentrieren, wo man sagt, da kriegen die Studierenden nicht das nötige Service. Also es fehlt an Hörsälen, es fehlt an diesem und jenen. Das Problem sind jetzt nicht die Abläufe, sondern sind die Serviceleistungen. Und das ist eine Situation, die etwas täuscht, und ich möchte Ihnen ein paar Worte darüber sagen und Hinweise geben, wo sich solche Anknüpfungspunkte finden, wo man sich informieren kann und wo man eingreifen kann oder sollte in den Prozessen der Bewusstseinsbildung über diese Institution. Das Erste, was dazu zu sagen ist, ist diese Präambel zum Entwurf des Entwicklungsplans. Ich habe keinen UNET-Account und habe darum nicht ausprobiert, ob es für den UNET-Account zugänglich ist oder nicht. Es gibt hier auf dieser Seite Rektorenteam UG 2002 ein aus dem Juli dieses Jahres stammendes Papier, das festlegt, wie die Universität Wien sich in Zukunft selber versteht. Ich habe, weil ich nicht wusste, ob Sie dann Zugang haben oder nicht, habe die Teile, aus dem das ist zugangsbeschränkt, eben normalerweise wird das rauskopiert und habe es Ihnen in das Wiki hineingetan. Ich werde das nicht im Einzelnen diskutieren, sondern Ihnen hier einmal zum Anschauen vorstellen. Ein paar Bemerkungen dazu sollte ich trotzdem machen. Das ist nun genau der Prozess, also dieses Prinzipienpapier leitet genau den Prozess ein, der nach dem Willen der Gesetzgebung eine Veränderung des österreichischen gesamten Universitätswesens insofern sozusagen produziert, als er die Universitäten dazu bringt, ihre eigenen Spezifika auszubauen, Studien einzusparen, die nicht so gut sind, die sie nicht wollen und die nicht so gefragt sind, andere Studien dazu zu tun, die man eventuell gut brauchen kann, Profilbildung ist das Schlagwort, Serviceleistungen anzubieten, im internationalen Wettbewerb zu bestehen, und zwar jetzt nicht als die Weltklasse-Universität. Das ist insofern, also es ist dann nicht so, dass Österreich lauter Weltklasse-Universitäten produzieren kann. Das führt etwas irre, dieser Slogan, sondern es gibt einen Kampf, eine Auseinandersetzung, sagen wir mal, eine Competition zwischen den einzelnen Universitäten Österreichs um Erfolg, um Geld, um das entsprechende internationale Ranking. Und es ist die Aufgabe der Universitätsleitung, die Leute, die hier sind, darauf zu trimmen, darauf so hinzuorganisieren und hinzubringen, dass sie in diesem Kampf positive Resultate erzeugen werden. Da kann man sehr, sehr viel drüber reden. Das ist, viel davon ist aus dem US-amerikanischen Modell genommen. Die Universität zum Beispiel muss ihre Absolventinnen und Absolventen extra betreuen. Es muss eine Identität aufgebaut werden. Das Ganze läuft betriebswirtschaftlich gesehen unter dem Titel Leitbild und Ziele und Anwendungen. Wir brauchen ein Leitbild für die Universität Wien. Wenn Sie sich anschauen, was als Leitbild, was da drinnen steht, ich habe mir extra vorgenommen, nicht besonders zynisch zu werden in diesem Kapitel der Vorlesung. Aber das eine, was man sagen kann, ist, dass diese Art der Profilierung damit zusammenhängt. Also es treten zwei sachliche Erfordernisse treten auf, wenn man sich auf diese Art und Weise profilieren will. Einerseits muss man natürlich Schlagworte finden, auf die jeder positiv anspricht. Also zum Beispiel Innovation. Ein weiterer Schlagwort, auf das jeder positiv anspricht, ist Universitas Magistrorum et Scholarium. Das ist natürlich auch sehr schön, weil das den, so das Spezifische der Universität durch, den, durch die Verwendung des Lateinischen hervorstreicht. Es kommt ein-, zweimal da drinnen vor, ich suche es Ihnen jetzt nicht. Also Sie brauchen Schlagworte, auf die jeder positiv anspricht, und dann brauchen Sie, das ist die Schwierigkeit in diesem Vorgehen, dann brauchen Sie natürlich auch was Besonderes, weil wenn Sie nur die Schlagworte produzieren, die alle produzieren, eben Innovation etc., dann fehlt Ihnen die Spezifizität, nicht? Und die Spezifizität der Universität Wien finden Sie hier auch genannt. Die Spezifizität besteht darin, dass die Universität Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine dominierende, großartige Universität war, und dorthin sollen wir wieder kommen. Das ist kein Witz, sondern das steht hier drinnen, und das gehört zu den Prinzipien, die unsere Universitätsleitung uns jetzt vorschlägt zur Neugestaltung in diesem Zusammenhang. Bevor ich hier ins Hundertste und Tausendste komme und Sie langweile, damit will ich ein bisschen mehr zur Sache kommen. Sie können einige Überlegungen, die ich darüber geschrieben habe, hier unter dem zum Entwurf des Entwicklungsplans sehen. Ich beziehe mich jetzt ein bisschen genauer, nicht sehr genau, ich weise Sie nur darauf hin, auf diese spezielle Unterabteilung des Entwicklungsplanes, der sich um die Lehre dreht. Es geht also jetzt um etwas, was Sie direkt betrifft und was mich auch speziell betrifft. Da gibt es eine ganze Reihe von sicher sehr sinnvollen Überlegungen zur Studienarchitektur, und etwas, was da drin vorkommt, deswegen habe ich es Ihnen hierher geschrieben, ist Profilbildung in der Lehre der Universität Wien im Hinblick auf Lehr-Lern-Szenarien, Hochschuldidaktik, Einsatz der neuen Medien in der Lehre auf Basis von Grundkonzepten des Blended Learnings. Sie haben zu den Besonderheiten, mit denen die Universität Wien sich jetzt besonders markieren möchte, haben Sie den Einsatz der neuen Medien in der Lehre. Das heißt eben sowas wie der Datenprojektion, was Sie haben, solche Dinge, von denen ich gerade gesprochen habe, Streaming, Audiotheken, so ein Ding. Wir sind also voll im Trend. Das ist ja schon mal, beruhigend, aber es ist nicht nur beruhigend und zwar aus mehreren Gründen. Ein paar von diesen Gründen möchte ich Ihnen jetzt noch ausführen. Das geht vielleicht am besten so, dass ich beginne mit diesem kleinen Logo hier. Das haben Sie vermutlich schon gesehen beim Durchstöbern des Vorlesungsverzeichnisses E-Learning, sozusagen das Kennzeichen davon, dass es hier innovativ zugeht und das Profil der Universität Wien geschmiedet wird. Profile kann man nicht schmieden, aber wie immer. Und vielleicht haben Sie, wenn Sie ganz genau hingeschaut haben, haben Sie vielleicht festgestellt, dass diese Vorlesung, die ich hier angekündigt habe, dieses Logo nicht hat. Das ist an dieser Stelle kein Versehen, sondern das ist unter Anführungszeichen in Ordnung so. Und warum das in Ordnung ist, obwohl ich Ihnen gerade die ganze Technik an den Kopf werfe, die man so diesbezüglich haben kann, ist das keine unter E-Learning ausgezeichnete Veranstaltung der Universität Wien. Und das hat einen Grund. Der Grund ist der, dass, um es also institutionell zu sagen, es gibt eine berühmte Studie von Everett Rogers. Sie finden das überall, wenn Sie am Internet schauen, über den Zyklus der Rezeption von technischen Neuerungen in sozialen Prozessen. Wie Institutionen lernen, wie das ausschaut, welche Leute da angesprochen sind und wie sich solche Innovationen, da sind wir wieder bei dem Punkt, wie die diffundieren, wie technische Neuerungen unter die Leute kommen, sozusagen. Da gibt es, das ist sozusagen die Idee, es gibt die Visionäre und die Early Adapters, das sind die wenigen, die so eine Sache mal aufpicken und damit etwas zu Unternehmen versuchen, und dann gibt es eine Kurve, auf das gehe ich jetzt nicht im Speziellen ein, eine Kurve, die beschreibt in einer Funktion der Zeit und einer Institution, wie viele Leute im Laufe eines solchen Prozesses, zu welchem Zeitpunkt Early Adapters, Late Adapters, und dann gibt es den hinten nachhinkenden, die sogenannten Laggards, L-A-G-G, Laggards, also die das einfach nie schaffen, die gibt es auch. Nun ist das E-Learning in dem Bereich der Universität Wien, um es dabei mal sozusagen anzusprechen, ist jetzt genau mit dieser Initiative zum E-Learning in eine Phase getreten, wo man von den Innovatoren und den Early Adapters rübergeht zu einer verbreiterten Institutionalisierung, wo man sagt, und diese verbreiterte Institutionalisierung hat etwas zu tun, daher meine Bemerkungen vorhin, das hat etwas damit zu tun, wie sich die Universität Wien darstellen will. Die Universität Wien ist elektrofit sozusagen und immer sozusagen in einem immer stärkeren Maß sozusagen IT aufgeschlossen. Und dazu reicht es nicht, wenn man diese experimentellen Anfangsdinge hat. Man braucht eine Initiative. e-learning.univ.ac.at. Die Sachen, vermutlich haben Sie es in anderen Lehrveranstaltungen schon gesehen. Das e-learning steht dafür, dass die Universität Wien eine institutionalisierte Strategie einsetzt, und die hat auch einen Namen. Es gibt diese bestimmte Webplattform, die heißt WebCT. Wenn Sie dieses Logo sehen, werden Sie zu dem Anmeldeformular für WebCT geführt. Am Institut für Philosophie sehe ich, haben zwei Kollegen die Gelegenheit auch schon ergriffen. Das ist sicher eine wichtige Geschichte, aber es ist nicht etwas, was ich übernommen habe für diese Lehrveranstaltung, und das muss ich Ihnen jetzt erklären, wieso Sie mit sowas da konfrontiert werden und nicht mit einer WebCT-Einstiegsmaske. Der Grund dafür ist aus meiner Erfahrung der, dass sich, was E-Learning und E-Teaching ist, dass sich das ändert, dass sich das auf eine wichtige Art und Weise ändert, wenn man von der, ich habe es hier genannt, von der experimentellen in die politische Phase übergeht. Ich will also nicht sagen, dass das Experimentelle nichts Politisches ist, das hat nach meinem Verständnis durchaus auch einen politischen Charakter, aber die politische Phase meine ich jetzt in dem Zusammenhang von institutionellen Strategien, also Politik des E-Learnings für eine Institution wie die Universität Wien. Da ändert sich etwas an dem Charakter des E-Learning und E-Teachings, nämlich es rückt das E-Teaching und E-Learning notgedrungen, da kann man gar nichts dagegen sagen, rückt es mehr in den Bereich des Serviceangebotes und der Kunden, der Optimierung der Kundenzufriedenheit, weil es gar nicht anders geht, als dass, wenn man etwas installieren muss, was 10.000 Leute, also im Moment sind es nur ein paar Tausende, wenn es ein paar Tausende sind, aber gedacht ist daran natürlich, dass das für Zehntausende Studierende aus ganz, ganz unterschiedlichen Lernkulturen, anderen Ansprüchen, mit anderen Größenordnungen, anderen Disziplinen, wenn das für alle, die auf dieselbe Art und Weise gehen soll, dann ist etwas, was in dem kleineren experimentellen Anfangszusammenhang notwendig und möglich ist, nämlich auf Sichtkontakt zu bleiben und zu schauen, was tue ich eigentlich, wenn ich solche elektronischen Mittel einsetze, das wird an dieser Stelle nicht mehr möglich sein. Das geht sozusagen verloren. Das muss man in aller sozusagen Klarheit aussprechen, ich meine das nicht einmal als Kritik, jeder und jede von Ihnen würden sich vollständig mit Recht dagegen wehren, wenn Sie Stunden und Stunden vor einem Schalter stehen, weil jemand mit der Hand Formulare ausfüllen muss, die Sie immatrikulieren oder inskribieren. Ich kann mich gerade noch erinnern, dass sowas gegeben hat in der Evidenzstelle. Sie wollen natürlich ein funktionierendes, automatisches Anmeldesystem, das auch gleichzeitig die entsprechenden Formulare, Erlagscheine ausdruckt, was immer. Das wollen Sie, dazu haben Sie ein Recht. Wenn man jetzt E-Learning für die Universität Wien einführt, dann hat das zu einem nicht unwesentlichen Teil denselben globalen, generellen Charakter, nämlich man verwendet eine Software jetzt nicht einfach nur, um sie zu immatrikulieren, sondern auch, um sie zu unterrichten. Ja? Sie kommen sozusagen in dieser Maschinenschiene, kommen Sie jetzt dann in eine Umgebung, in der das, was Sie vom Anmeldeformular, vom Anmeldevorgang kennen und was Sie davon, was Sie natürlich in verschiedenen Instituten auch schon kennen, nämlich das geht ja auch über das Web, dass Sie sich anmelden müssen für die entsprechenden Lehrveranstaltungen. Das ist dann schon das ist sozusagen der Zwischenschritt, nicht? Immatrikulation, Anmeldesysteme für Lehrveranstaltungen. Und jetzt haben Sie die Lehrveranstaltungen noch und die Lehrveranstaltungen werden ebenfalls maschinell unterstützt, sagen wir mal so. Blended Learning ist natürlich die Idee, wenn das noch nicht gehört worden ist, ist die Idee, dass man das mischt, dass man solche Bestandteile von maschinenunterstützter Aktivität ergänzt und durchkreuzt durch Präsenzunterricht, aber der Punkt ist der, dass Sie in diese Art von Maschinenbetreuung hineinkommen ab dem Zeitpunkt, ab dem Sie für die große Anzahl der Studierenden diese Plattformen einführen. Und hierzu habe ich ein paar Bemerkungen, gebe ich Ihnen sozusagen mit für die Bereiche, in denen Sie mit WebCity arbeiten, in denen Leute sich der WebCity-Plattform bedienen. Das sind nicht in dem Sinn kritische Bemerkungen, das ist aus meinem Forschungs- und Erfahrungsprozess mit diesen Tools. Was man an Schwierigkeit sich einhandelt, in dem Moment, in dem man solche E-Learning-Plattformen einsetzt, und ich bitte, also ich unterbreche den Satz hier kurz mal, um Sie zu erinnern, was meine Gedankenüberlegung ist. Nicht? Ich habe Ihnen gesagt, Sie kommen auf die Universität, Sie haben eine veränderte politische Situation auf der Universität. Die veränderte politische Situation auf der Universität hat ein kleines Feature, das hat etwas mit E-Learning zu tun. Sie sind tangiert vom E-Learning und ich sage Ihnen jetzt etwas aus der Erfahrung über das E-Learning, weil Sie dem nicht auskommen werden in der weiteren Folge und weil mein Verständnis von Universität und Philosophie etwas damit zu tun hat, dass man sich mit diesen Sachen beschäftigt, dass man es nicht einfach nur geschehen lässt, sondern dass man sich damit beschäftigt, was das heißt, was das ist, was das werden kann in dem Bereich. So, Ende des kurzen Rückblicks. Jetzt sage ich Ihnen einen Gedanken dazu, was mit Ihnen passiert, wenn Sie jetzt Lehrende sind, was passiert, wenn Sie mit diesen Tools zu tun haben. Da gibt es eine sehr tiefgreifende, wenn auch nicht sehr verbreitete Einsicht, würde ich sagen, mit der man an dieser Stelle sozusagen konfrontiert wird. Und das ist die, dass man, ich habe hier das Schlagwort Cyberspace hingeschrieben, was Cyberspace sein kann, anders gesagt, die Breite dessen, was durch diese neuen digitalen Technologien möglich ist, ist sozusagen faszinierend, ist umwerfend. Chats, AV-Streams, Movies, interaktive Games, LAN-Partys, E-Mail, Forum, 5 weitere Sachen noch. Es gibt also ein unglaubliches Spektrum von unterschiedlichen Protokollen, von Sachen, die man hier ausprobieren kann. Das ist sozusagen der Reichtum, der sich in den letzten 10 Jahren entwickelt hat in dem Bereich. Und wenn wir jetzt mit elektronisch unterstützter Lehre in diesen Bereich reingehen, das verwenden wollen, diese Technologie verwenden wollen für unseren Unterricht, dann stellt sich die große Frage, was nehmen wir? Was soll es denn sein von dem? Ist nett, wenn wir auf einer HTML-Seite, auf einer normalen Webpage den Seminarplan haben. Ja? Ist nett, wenn man einen Chat macht einmal. Ist nett, wenn man ein Wiki-Web macht. Ich komme gleich dazu. Ist nett, wenn man seine PowerPoint-Präsentationen zum Download zur Verfügung steht. Das sind alles und vieles mehr von dem, sind sozusagen so verstreute Ansätze, die sehr unterschiedliche Arten von Aktivitäten und Beteiligungen ermöglichen würden im Prinzip und die man in einer Lernplattform zusammenfasst. Also der Punkt einer Lernplattform ist der, dass man nicht den Wildwuchs sozusagen der unterschiedlichen Protokolle und Möglichkeiten so auf eigene Faust ohne besonderen technischen Support gestalten lässt, sondern dass man zentral von der Universitätsleitung her ein bestimmtes Instrumentarium zur Verfügung stellt, das nun alle Leute verwenden können, die es wollen. Es muss diese Vielfältigkeit des Cyberspace, was da alles passiert, muss sozusagen kanalisiert werden und muss muss überschaubar und technisch handhabbar gemacht werden. Schließlich und endlich sind die meisten der Lehrenden, die das verwenden, technisch noch nicht so weit wie der Durchschnitt der Lernenden. Nicht? Das kommt auch noch als ein bestimmtes Problem dazu. Und jetzt ist der Punkt, auf den es mir ankommt. Nach meiner Erfahrung von Lernplattformen, nach meiner Durchsicht von dem, was passiert an der Stelle, an der Lernplattformen eingesetzt werden, ergibt sich als ganz akutes Problem, das, was ich hier genannt habe, das Modell der die Studierenden werden gedacht nach dem Modell der kleiderlosen Barbie-Puppe. Das heißt Folgendes: Ich muss das in den Griff kriegen, was es für verschiedene Funktionalitäten gibt, was gemacht werden kann, was die Abläufe sind, sein können in diesen hoch leistungsfähigen Lernplattformen. Und die einzige Art und Weise, wie das WebCities macht, sicherlich so, aber es ist nicht nur eine Frage von WebCities, sondern es ist auch ganz generell ein Problem. Im Prinzip ist die einzige Art und Weise, wie man das in diesem Massenzusammenhang machen kann, so, dass man sagt, ihr dürft gar nichts. Und damit fangen wir mal an. Wir fangen mal damit an, wenn Sie einen Kurs in WebCity selber gestalten, haben Sie ein leeres Bulletin Board, und das ist genau das, was sozusagen die Tabula Rasa, ja, das ist genau das, was Sie den Studierenden im Prinzip einmal zur Verfügung stellen. Die dürfen nichts, sie dürfen hinschauen, gerade noch, ja, auch noch, also sie können einstellen, dass sie hinschauen dürfen, ja. Und dann können Sie, das ist die Barbie-Puppe, die Kleiderlose, und dann können Sie als der Lehrende oder als die Lehrende so einige kleine Kleider über die Puppe drüber hängen. Die Puppe ist jetzt die modellierte Benutzerin. Sie darf sie E-Mail, darf sie nicht E-Mail. Darf sie in dieser Gruppe dabei sein, darf sie nicht in dieser Gruppe dabei sein. Darf sie dieses Dokument sehen oder nicht. Vielleicht darf sie das erst in 1,5 Wochen sehen, wenn sie so und so viele Punkte gesammelt hat oder sowas ähnliches.